Hallöchen.
Da sind wir. Da sind wir.
Ich habe das Gefühl, wir sind heute ein bisschen müde.
Ja, ich habe. Das ist jetzt schade, dass du im selben Stadion bist, weil ich habe gerade eben noch gesagt zu meinen Kollegen, der Simon, der darf mich heute durch die Sendung ziehen, so ein bisschen, weil ich bin so ein bisschen leer im
Das mache
Kopf.
ich.
Ich bin ein bisschen fertig, aber wir kriegen das schon hin. Wir haben uns ja schließlich entschieden, heute die Aufnahme zu machen.
Richtig.
Genau, ich habe 2 Tage lang nur geredet.
Ja.
Ich hab einen schmerzenden Hals von lauter
Man
Reden.
hört es auch so ein
So ein
bisschen.
bisschen angekratzt, ja.
Ja.
Genau, und wenig Schlaf. Aber das liegt an uns selber, weil wir dann auch nicht ins Bett sind, sondern dann halt noch irgendwie im Hotel gegenüber. Also ich war auf Messe. Ich war für die SAE auf
Ja.
Messe am schönen Bodensee in Friedrichshafen. Und da waren wir zu dritt und wir waren auf einer Bildungsmesse auf der Vocatium. Und da ist ein sehr interessantes Modell. Also es ist eine Bildungsmesse eben für so 9. Klasse ungefähr vom Alter her. Und da sind sehr viele Firmen, das ist eine sehr große Messe. Die gibt es auch mehrfach in Deutschland und unter anderem halt auch in Friedrichshafen. Und da werden Schulklassen explizit halt vor dem Vorfeld eingeladen. Und die haben quasi dann so ein Online-Portal, wo die sich durchklicken können durch alle Firmen und Bildungsanbieter und so weiter und Schulen und können da Termine vereinbaren. Und so ist dann im Prinzip bei der SAE auch. Die sagen dann, oh ja, SAE klingt spannend. Und dann entscheiden die sich noch für welchen Fachbereich, welches Thema. Und dann kriegen die einen Zeitslot. Und dann werden die auch so gestaffelt, sodass dann irgendwie, es sind immer so 20-Minuten-Blöcke. Und dann kommt um 11:20 Uhr, kommen dann irgendwie, wenn es 3 Berater bei uns gibt, dann kommen um 11:20 Uhr 8 für Filmproduction, 3 für Audio Engineering und 3 für Game oder 5 für Game Art zum Beispiel. Und dann kommen die
Schön, dass
alle.
für Filme am meisten kommen.
Ja, das ist meine Aufzählung gerade. Aber es waren wirklich sehr viele Filmer tatsächlich, sehr viele Filminteressierte da. Und das bedeutet halt aber, und zwischendurch kommen auch so spontane Leads vorbei, also die, wo einfach dann sagen, oh, klingt spannend, könnt ihr mich ein bisschen beraten? Dann berät man die. Aber das ist so gestaffelt, dass du im Prinzip, dann habe ich 8 Filmer, dann rede ich halt über, also Filminteressierte, dann rede ich über den Studiengang Film, was wir so Tolles machen, wie das Studienkonzept ist. Dann stellen die noch Rückfragen, dann verteile ich denen noch die Broschüre und gebe denen noch eine Visitenkarte. Und dann muss ich bei denen auch unterschreiben, dass sie da waren. Also jeder, wenn die am Stand waren, den Termin wahrgenommen haben, müssen die auf ihrem Laufzettel unterschreiben, sonst kriegen sie Ärger, glaube ich, in der Schule. Und genau, und dann gehen die und dann sind die 20 Minuten rum und die nächste Gruppe kommt.
Schön.
Und es gibt wirklich, es gibt keine Pause. Also von um
Crazy.
8:30 Uhr bis um 15 Uhr. Wir müssen wirklich dann gucken, dass wir dann die Mittagspause irgendwie hinkriegen. Und uns ist aber aufgefallen, das Kranke ist, das ist hauptsächlich bei uns so. Unser Stand ist ständig voll, die anderen Stände sind, da ist ein bisschen gut besucht. Aber uns ist ständig Durchlauf, weil ständig alle 20 Minuten kommen so 10, 15, 20 neue interessante Studierende.
Krass.
Und es geht halt den ganzen Tag. Und dann kam irgendwann die Veranstaltungsleiterin und meint so, also, haben Sie eine Pause gehabt und mal durchatmen? Also bei Ihnen war ja die Hölle los. Sollen wir nächstes Mal bei Ihnen mehr Pausen einplanen oder so? Nee, nee, alles gut. Schicken Sie ruhig die Leute her, wenn Sie hierher wollen. Wir nehmen vielleicht mehr Personal mit oder wir setzen es einfach aus. Ich meine, am Ende, es war super viel Spaß gemacht, ja. Es war super anstrengend. Aber irgendwie auch cool, weil du hast den ganzen Tag was zu tun gehabt, die Zeit ist vergangen, du hast super nette Leute kennengelernt, die wirklich Interesse auch teilweise sehr starkes Interesse hatten, die mir auch gute Rückfragen gestellt haben und so. Und das hat schon Spaß gemacht und interessant wird halt zu so sehen, ob von den Paaren, die wirklich so richtig krass interessiert waren, ob von denen auch jemand anfängt tatsächlich dann.
Ja.
Und dann würde mich es auch sehr freuen, weil dann weiß ich, die Mühe hat sich gelohnt. Aber ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war halt einfach sehr anstrengend, 2 Tage lang.
Ja, klar.
Und jetzt dann heimfahren war dann etwas anstrengend. Aber ja, sind wir daheim, es waren 2 interessante Tage. Bodensee eh schön, ne? Wenn dann Feierabend war,
Definitiv.
sind wir dann schön am Essen, am Wasser essen gewesen, die 2 Abende, die wir jetzt dort gegessen haben. Wir sind am Tag davor angereist, haben dann erst mal abgespannt. Und wir hatten im Hotel einen Pool, war auch nett.
Auch nicht schlecht.
Da konnten wir auch einmal 20 Minuten rein
Bei den
irgendwie.
Temperaturen ist gut.
Ja, da haben wir uns 20 Minuten einmal abgekühlt gestern. Und so, also es war insgesamt ein netter Ausflug auch zusätzlich noch.
Sehr schön, so muss es sein.
Ja.
Dann macht es Spaß auf Geschäftsreise.
Ja, genau. Ja, und du warst ja im Urlaub, ja.
Korrekt.
Also auch im Urlaub. Und dein Garten, du hast ja Sachen angepflanzt. Hast du jemanden, der das im Urlaub gießt?
Ja, tatsächlich. Also es ist eine Kindergartenmama-Freundin von meiner Frau. Die hat selber auch einen Garten. Und die hat letztes Jahr schon immer mal wieder zu uns in den Garten geschaut, weil sie den so toll findet. Dabei ist der gar nicht so groß, aber die Pflanzen wachsen halt ganz nett. Und die hat sich quasi schon mega gefreut, das machen zu dürfen. Und genau, die hat es auch gemacht. Und in der Woche, das war jetzt gerade so der Startschuss, dass alles wächst. Also im Mai war es noch zwischendurch ein bisschen kühl. Aber jetzt im Juni ist ja so heiß geworden und jetzt wächst das alles wie sonst was. Das ist schon sehr schön. Ich hatte ja ein neues Gewächshaus für die Tomaten gebaut. Da hängen jetzt schon die ersten Tomaten dran und wachsen. Also das ist schon richtig cool. Und Salat haben wir schon geerntet. Zucchinis wachsen jetzt. Kürbis macht langsam Spaß. Und auch rote Beete, Erbsen, Bohnen und so weiter. Das kommt jetzt alles und man sieht wirklich im Prinzip täglich, wenn man es beobachtet, siehst du täglich, wie die Sachen weiter wachsen und sprießen. Das ist auf jeden Fall cool und da freue ich mich auch schon drauf, dann die ersten Tomaten so zu ernten. Ich habe diesmal so viele verschiedene Sorten wie noch nie. Also ich mache ja gerne Tomatensoße dann Richtung Spätsommer. Dafür habe ich viel Fleischtomaten und Ochsenherzen. Aber ich habe diesmal ganz normale Rispentomaten, dann habe ich aber so Herztomaten, dann habe ich, wie heißen die? Irgendwas mit gelbe Paradeiser oder sowas. Dann habe ich Cocktailtomaten, dann habe ich Datteltomaten, also und noch irgendwie hießen die rundfleischige Tomaten. Ich weiß nicht genau, wie die Sorten immer heißen, aber zig verschiedene. Mal gucken, wie. Ah, Zuckertomaten habe ich auch noch. Mal gucken, was da alles draus wird. Ich bin sehr gespannt.
Okay. Ja, also ich habe ja auch schon mal erzählt, dass bei uns, als wir umgezogen sind, wir haben jetzt auch einen großartigen Garten und Terrasse, also großartigen Garten, wir haben eine Terrasse und da ist ein bisschen.
Ist schon cool, die Terrasse, das muss man schon sagen.
Da ist ein Hochbeet, aber in das Hochbeet haben wir jetzt tatsächlich doch kein Gemüse oder so eingepflanzt, sondern
Warum nicht? Als ich das letzte Mal bei euch war, hattet ihr doch schön Tomatenpflänzchen da stehen.
Ja, genau, pass auf. Also wir haben in dem Hochbeet, also in dem Hochbeet,
Ja.
haben wir jetzt umgegraben, also meine Freundin hat umgegraben mit ihrer Mutter und die haben da haben wir Blumen eingepflanzt. Das ist eine Blumenwiese. Ja.
Okay, so für Bienen und so.
Ja, genau. Und dann haben sie Töpfe gekauft, so, die man dann auf die Terrasse stellen kann. Und da drin ist jetzt Gemüse
Gemüse.
angepflanzt worden. Aber nicht ganz so krass wie bei dir. Bei uns haben wir so ein bisschen halt Kräuter, auch so Basilikum, glaube ich.
Ja.
Dann
Das
Tomat.
ist das mit diesen größeren grünen
Das,
Blättern.
was man zu Tomate Mozzarella macht.
Richtig.
Genau das. Und dann haben wir Tomaten, aber einfach, ich glaube auch so normale große und so kleine Cocktail. Bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall Tomaten.
Ja.
Und dann Paprika. So kleine Mini-Paprikas und ich weiß gar nicht, vielleicht auch große. Auf jeden Fall Paprikas.
Paprikas.
Und noch irgendwas. Also sie hat dieses Mal einfach mal probiert und Dinge gemacht. Und
Das ist doch gut.
das ist auch ganz schön, das wächst und gedeiht. Und als sie jetzt am Wochenende auf Reitturnier war, habe ich dann fleißig jeden Abend die Aufgabe bekommen, auch zu gießen. Und als wir im Urlaub waren, hat meine Schwägerin, die nebenan wohnt, hat dann bei uns gegossen.
Sehr vorbildlich, sehr vorbildlich. Ich bin sehr gespannt, was euer Paprika und eure Tomaten im Topf machen, weil bei meinem Dad zum Beispiel funktionieren Tomaten im Topf mega. Als ich bei mir auf dem Balkon die Tomaten im Topf hatten, die haben nicht so, also die sind schon gewachsen, aber es gab nicht so viele Früchte. Aber das war auch sehr windanfällig dort alles.
Okay.
Und Paprika hat bei mir noch nie funktioniert, da habe ich irgendwie kein glückliches Händchen für, aber auch da bei meinem Dad funktionieren Paprika mega.
Okay.
Also ich bin sehr gespannt, wie das bei euch ist, und werde mir dann Ratschläge abholen.
Ja, schauen wir mal, was da jetzt draus wird. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wieso die Entscheidung so gefallen ist. Ich hätte wahrscheinlich in einem Hochbeet alles eingepflanzt. Aber in den Töpfen ist auch. Also, am Ende des Tages, wenn es schmeckt, ist super. Ist egal, wo es angepflanzt ist.
Eben, eben. Und soll Spaß machen, ne? Also zugucken, wie was wächst, ist immer schön.
Meine Aufgabe ist dafür, das Gras wegmähen auf unserer Rasenfläche, die wir so ein bisschen haben, ums Haus rum. Ich habe dann bei meinem Opa die Sense ausgeliehen. Und habe dann jetzt neulich erstmal alles hier abgesenst. Aber das wächst ja
So
auch.
die analoge Sense oder die
Nö,
Motorsense?
die gute von Stihl. Und da muss
du meintest die mit dem langen Stiel.
Ja, genau. Und ich muss jetzt aber wieder, das ist ja auch wahnsinnig viel Unkraut, das Gras war ja auch nicht gepflegt so wirklich. Das ist halt auch kein schöner Rasen oder sowas, das ist halt einfach Gras so ein bisschen, mit aber auch zwischendrin Unkraut und sowas. Also ich bin sehr unzufrieden und das wächst auch alles wieder sehr schnell. Ich muss da mal irgendwas machen. Ich glaube, da braucht man so einen Vertikutierer oder so.
Korrekt, korrekt. Da muss ich einmal schön kurz mähen und dann einmal mit dem Vertikutierer durch und dann aber, wenn du so großes Unkrautzeug hast, das musst du schön rausstechen. Sonst funktioniert das nicht. Aber zurzeit wächst es, also wächst alles wie sonst was. Es sei denn, du lässt es vertrocknen, dann wächst nichts mehr.
Ich habe auch
das ist meine Strategie im Sommer mit dem bisschen Wiese, was ich um meine Beete habe, weil da komme ich nicht so gut hin zum Mähen. Ja. Und deswegen ab einem gewissen Zeitpunkt sage ich einfach, und jetzt vertrocknet es halt. Es ist noch nie so vertrocknet, dass es nicht wiedergekommen ist. Aber das Einzige, was hält, ist Unkraut. Ey, das wächst wirklich wie Unkraut.
Ja.
Ganz, ganz klassisches Unkraut. Das wächst, auch wenn das eigentlich schon alles am Sterben ist, Unkraut wächst.
Ja. Ja, also, Freunde, ihr hört, vielen Dank, dass ihr jetzt die ersten 10 Minuten, ersten 11 Minuten bei unserem schöner Wohnen, Garten, Grün Podcast zugehört habt. Ja. Vielleicht habt ihr Interesse, dass wir mehr über Grün sprechen, dann machen wir den grünen Podcast.
Unser Logo ist ja schon mal grün.
Ja, ganz genau.
Kommen wir zum nächsten Thema Autosuche, aber zuerst das Intro.
Ja.
Herzlich willkommen zur Folge 139. Das Garten-Update ist abgehandelt, aber wir haben noch ein weiteres wichtiges Thema, bevor wir in die fachliche, korrekte, inhaltliche Ausrichtung einsteigen. Johannes braucht bald ein neues Gefährt, allerdings nicht dieses Jahr, sondern du musst aber jetzt schon suchen, damit du nächstes Jahr nicht auf der Straße sitzt.
Auf der Straße, ja, dass ich nicht auf der Straße laufen muss oder sowas. Ja, genau, es ist ja quasi, wir Filmer brauchen ja auch ein Auto und wir müssen ja auf den Dreh fahren und sowas, deswegen total relevant. Also mein Leasingvertrag geht 3 Jahre lang und nächstes Jahr habe ich meinen Enyaq dann schon 3 Jahre, dann nächstes Jahr jetzt 2 Jahre. Und ich habe Post bekommen von meinem, von der Volkswagen Bank, dass aufgrund der Knappheit von Fahrzeugen man sich jetzt Gedanken machen sollte um ein Nachfolgefahrzeug. Das habe ich ja tatsächlich, als ich jetzt vor 2 Jahren mein neues Fahrzeug, als ich vor 3 Jahren noch das Ursprungsfahrzeug hatte, also mein erstes Leasingfahrzeug, ich habe immer so im Juni, Juli Vertragsauslaufwechsel. Und ich habe letztes Mal schon auch dann, also beim vorherigen Fahrzeug, bevor ich dann das Elektroauto bekommen habe, habe ich auch schon ein Jahr davor, beziehungsweise dann Richtung September angefragt. Und als ich dann schon auch wieder im Sommer im Jahr davor gefragt habe, hieß schon ja viel zu früh. Aber jetzt habe ich tatsächlich die Post bekommen. Jetzt sollte ich mich drum kümmern dieses Mal, weil die Situation sich halt drastisch geändert hat nach 5 Jahren.
Ja. Vor allem, wenn du was Individuelles haben willst.
Ja, genau. Und deswegen mache ich mir jetzt Gedanken. Und also faktisch jedenfalls, es wird ein Elektroauto bleiben wieder. Es muss bei mir nicht unbedingt wieder ein VW sein. Also es muss kein Wagen aus dem Volkswagen-Konzern sein. Also ich würde mir gerne auch mal was anderes angucken. Ein weiterer Indikator oder ein weiterer Parameter auf meiner Suche ist, es soll auf gar keinen Fall teurer werden als jetzt. Im Gegenteil.
Dafür müsste man ungefähr einen Preisrange wissen, wie es jetzt ist.
Ja, also brutto zahle ich für das Auto ungefähr 430 Euro im Monat.
Okay.
Brutto. Genau. Und im Gegenteil, es darf sogar billiger werden, weil irgendwann habe ich mir schon auch mal drüber Gedanken gemacht und ich bin auch irgendwie nicht mehr bereit, so viel Geld für ein Auto auszugeben. Für nur ein Auto. Mhm. Und dementsprechend darf es auch eigentlich günstiger werden. Jetzt ist gerade nicht eine gute Zeit, weil bei so einem Leasing, da spielen ja auch so Zinsen eine Rolle. Und deswegen ist es aktuell einfach schwierig, was zu finden. Aber ja, also ich habe mir jetzt ein paar Sachen angeguckt. Ich habe jetzt am Freitag auch meinen ersten Probefahrttermin. Tatsächlich. Und zwar werde ich bei Hyundai, also ob es Probefahrt genau wird, weiß ich nicht, ob sie es da haben. Auf jeden Fall gehe ich zu Hyundai, habe einen Termin und werde mir da 2 Autos durchsprechen, berechnen lassen, angucken, vielleicht was fahren. Und zwar geht es einmal und da merkt man auch, dass ich wirklich relativ lost bin, weil ich weiß noch nicht mal, welche Fahrzeuggröße. Also bisher fahre ich immer so SUV-Größe und für einen Dreh ist das auch ganz gut zu haben. Aber die von, also von, bei Hyundai gibt es den Ioniq 6. Und das ist eher ein sportliches Auto. Das sieht vom Heck halt auch aus wie so ein Porsche 911. Von vorne.
Ich sehe es gerade, wow.
Von vorne ist das Auto, da sieht man schon, dass es ein Asiate ist. Also von vorne ist schon.
Definitiv.
Schon nicht so schön. Aber das Heck ist dafür doppelt so schön, dass ich das für mich gerade
ausgleiche. Ich würde sagen, es spiegelt die asiatische DNA wieder.
Ja, wie man halt, wie die halt Autos designen, wie sie das schon vor 20 Jahren gemacht haben. Und aber von hinten ist halt wirklich schön und so viel schöner, dass ich sagen würde, ich kann mit vorne leben, weil ich sehe es eh nicht. Ich gucke halt immer, dass ich vorwärts einparke, damit man von hinten denkt, es wäre ein 911er. So. Genau. Und das ist natürlich jetzt, sag ich mal, wie man, wenn man jetzt einen Porsche 911 kennt, halt kein SUV und keine große Ladefläche.
Ja.
Das wäre mal was anderes. Und das finde ich einfach sehr spannend. Jetzt Argument von meiner Freundin war es, meine Freundin hat jetzt eine SUV mit Anhängerkupplung. Wenn ich halt dann das Auto brauche mit Fläche oder eine Anhängerkupplung brauche, dann nehme ich.
Mal tauschen.
Dann können wir das Auto tauschen. Deswegen hat sie gesagt, wenn du das Auto doch haben willst, dann guckst du doch wenigstens mal an und vielleicht wird es ja das dann. Und wir kriegen das ja dann auch anders hin. Dann gucke ich mir wiederum den Hyundai Kona an. Aber auch da gibt es dieses Jahr dann ein neues Modell. Das ist schon angekündigt und schon released und gezeigt, aber ist noch nicht erhältlich. Würde aber dann wahrscheinlich ganz gut passen. Wäre dann wiederum SUV-Größe. Also das wäre jetzt dann nochmal was, wo ich dann am Freitag mir beides anschaue und durchsprechen werde. Und die werden beide auf jeden Fall, soweit ich das recherchieren konnte, in einem preislich vernünftigen Rahmen, dass ich mindestens bei dem wäre, was ich jetzt hätte, tendenziell auch wahrscheinlich günstiger.
Okay.
Auf der anderen Seite sind gerade die Skoda Enyaqs, den ich ja schon habe, gerade irgendwie rabattiert, also relativ günstig verhältnismäßig. Da würde ich sogar jetzt laut meiner Recherche weniger zahlen, als ich aktuell zahle für dasselbe Fahrzeug. Aber deswegen mache ich eigentlich kein, also deswegen mache ich ja Leasing, damit ich Varianz habe.
Und ja verschiedene Autos haben.
Genau, ja. Aber ich habe auch zwischendurch, hat sich schon so angefühlt, nachdem ich von meiner ersten Recherche im Urlaub sehr enttäuscht war, dass ich mich schon wieder in einem Enyaq für die nächsten 3 Jahre sehe. genau, also das ist auch noch nicht ganz abgehakt. Wenn ich ganz wirklich, wenn es mich alles abnervt und ich keine Lust mehr habe auf die Suche und nicht weiterkomme, dann wird es vielleicht auch einfach das Ursprungsauto wieder werden. Also ich bin...
Was ist mit so einem Peugeot 406 zum Beispiel?
Ja, irgendwie habe ich so eine also ich habe es mir nie genau angeguckt. Ich weiß schon, dass die auch Autos haben, elektrische.
Und ich finde, die sehen auch mittlerweile gar nicht mehr so schlecht aus.
Ja, ich müsste da wahrscheinlich mal über irgendeinen Schatten springen, weil irgendwie habe ich eine Abneigung dagegen. Aber ich müsste es mir einfach wahrscheinlich mal angucken. Es wäre nicht unklug, sich da mal zu informieren. Das ist schon richtig. Das war jetzt aber nie auf meiner Liste. Auf meiner Liste war hingegen Tesla, aber im Leasing unbezahlbar, also das auf, selbst auf Leasingmarkt, wo sie dich catchen wollen, die günstigste Rate 700 Euro, auf gar keinen Fall. Für das, was es nachher ist, ja, also das ist halt auch einfach qualitativ ein besseres Auto, als sie noch Autos von vor 3 Jahren gebaut haben, aber immer noch nicht das, was sie am Ende von Geld von mir haben wollen. Mercedes, auch viel zu absurd teuer. Also bei Mercedes.
Was ist mit Cupra?
Ja, ist halt dann.
Die haben auch schöne Autos. Bei uns ist ja schräg gegenüber vom Büro, ist ja bei uns ein Seat-Händler, der hat auch Cupra, die machen auch schöne Autos.
Ist halt dasselbe Auto, nur halt in einer anderen Verpackung. Also ist halt dieselbe Software, es ist dieselbe Batterie, es ist dasselbe Grundaufbau.
Ja, aber das sieht schon deutlich anders aus wie dein Skoda.
Ja, ja, aber ich bin ja auch hauptsächlich so nicht so happy mit der Software von VW. Und vor allem geht es mir um die leeren Versprechungen, die sie machen. Also mit, wir machen...
Jetzt kommen wir auf den Kern. Es geht nicht um den Enyaq, wenn du nicht in VW haben.
Nein, also...
Es geht um die Software.
Ja, es ist ein super Auto. Also deswegen sage ich ja, zur Not nehme ich wieder ein. Also ich bin an sich super happy, ja. Also auf gar keinen Fall falsch verstehen. Das ist ein super Auto, ich fahre damit super gern. Es sieht super aus, funktioniert, ich habe keine Ausfälle, aber mich nerven die leeren Versprechungen von VW mit, wir machen hier Software auf Tesla-Niveau, ihr kriegt Over-the-Air-Updates, die Updates kommen schnell, irgendwie alle Vierteljahr ein Update, nix. Mhm. Ich habe jetzt nach 2 Jahren ein Update bekommen und das habe ich over die Werkstatt gemacht, anstatt over the air. Dann haben sie gesagt, mhm, ihr müsst einmal in die Werkstatt kommen, dann kriegt ihr die 3er-Software drauf und danach bekommt ihr eure Updates over the air. So, was passiert jetzt? Ich muss fürs nächste Update wieder in die Werkstatt fahren. Weil sie sagen, hat doch nicht funktioniert, kommen Sie bitte nochmal in die Werkstatt. Und das nervt mich einfach. Und deswegen will ich das auch, wahrscheinlich juckt es die nicht, dass der Herr Gall dann kein Auto mehr jetzt kauft oder liest dieses Mal, aber ich strafe das jetzt ab, habe ich mir gedacht.
So, also.
Genau. Deswegen bin ich einfach auf der Suche. Ich habe mir auch sowas wie Polestar angeguckt. Volvo will ich einen Termin machen, weil Volvo hat auch sehr schöne Autos, auch ganz neu den XC30. Mhm. Oder XE30, ich
weiß nicht. Und was hältst du von so neuen Chinesen?
Na, BYD ist sehr interessant. Ja. Ich habe halt mein Problem damit, wenn dann was ist, habe ich wirklich jemand, also habe ich das Auto wieder sehr schnell flott oder kämpfe ich, selbst bei Opel gerade. Also es gibt sehr viele E-Mockers, die gerade irgendwie umfallen quasi. Und ich habe jetzt Geschichten gehört von 2 Leuten unabhängig, dass die bei ihrem elektrischen Opel, also der eine wartet jetzt seit nur erstmal 4 Wochen, bis das Auto wieder fährt auf Ersatzteile, der andere wartet seit 4 Monaten. Wow. Und da laufen auch gerade ein paar Sammelklagen gegen Opel, weil die es irgendwie nicht hinkriegen, wenn und es sind wohl relativ häufige Ausfälle gerade und sie kriegen es nicht repariert so wirklich. Und das sehe ich bei so, die Gefahr sehe ich bei so einem asiatischen auch, wo ich halt keinen krassen direkten Händler habe, der die Autos auch baut, sondern das macht halt dann irgendwer, der sagt, hey, wir vertreiben eure BYDs, aber wenn dann nachher was kaputt ist, was passiert? Genau. Deswegen bin ich da ein bisschen, habe ich Sorgen.
dann müsstest du, wenn Asiate, eher Richtung Kia vielleicht gehen. Das ist schon etablierter und die haben, finde ich, auch mittlerweile echt ganz schicke Designs.
Genau, deswegen Kia, Hyundai ist auf meiner Liste und die grase ich jetzt ab. Ich werde Volvo abgrasen, also ganz konkret werde ich jetzt Hyundai, Volvo und Kia mir mal anschauen und gucken, ob ich da fündig werde und ich werde berichten.
Ich bin sehr gespannt. Genau,
aber auch, ich habe neulich mit meinem Versicherungsvertreter, wir sind auch eigentlich gut befreundet und wir saßen dann zusammen, wir haben die Jahresmeldung gemacht und so, hat sich was verändert oder nicht. Und dann er ist auch elektrisch gefahren, er fährt jetzt wieder Diesel, weil klar, er ist Versicherungsvertreter, er fährt wahnsinnig viel. Für ihn war das nicht so wirklich praktikabel, aber er hatte auch nur einen Hybrid. Und am Ende hat er dann gesagt, ey, ganz ehrlich, am Ende ist es echt meckert auf hohem Niveau gerade. Das ist schon einfach ein Luxusproblem. Und das hat mir auch zu denken gegeben, tatsächlich. Und deswegen habe ich auch da nochmal drüber nochmal nachgedacht und bin der Meinung, es muss tatsächlich, ich will nicht mehr so viel Geld für nur ein Auto ausgeben. Nochmal so die Erkenntnis auch, weil tatsächlich, es ist halt einfach ein Luxusproblem. Also ich könnte auch irgendwie doch irgendwas anderes einfach fahren, was viel günstiger wäre. Aber klar, so ein bisschen die Liebe für Autofahren und irgendwie ein schickes Auto zu haben, gibt es halt doch. Und ich versuche das jetzt mal irgendwie zu vereinbaren. Aber ja, er hat vollkommen recht. Also natürlich, es ist ein reines Luxusproblem und es gibt viel größere Probleme auf der Welt als das. Genau. Und deswegen kommen wir zu deinem Punkt. Vielleicht gibt es ja bei dir, also ich hoffe, da läuft alles rund, aber vielleicht gibt es bei dir auch Probleme und Sorgen, weiß ich nicht.
Also ein neues Auto brauche ich zum Glück nicht. Unsere fahren alle wunderbar. Zwischendurch hatte ich zwar mal die Sorge, dass die Klima uns verreckt ist, aber die ging dann irgendwie nach einem Tag wieder. Das war sehr erfreulich. Ich kann berichten von meinem KDP-Abenteuer, wo ich ja berichtet habe, dass ich das gestartet habe mit Low-Content-Büchern im Prinzip. Und da dachte ich einfach, ich hau jetzt mal eine Zahl raus, wie viele Bestellungen ich jetzt habe. Ich bin ja seit Anfang März auf dem Markt, das heißt März, April, Mai, 3 Monate plus jetzt halber Juni, das heißt 3,5 Monate.
Okay.
Und ich habe jetzt mit Datum heute 235 Bücher verkauft.
Okay.
Ja. Also das ist schon eine ganz nette Zahl.
Ja.
Wenn man sich jetzt natürlich anschaut, zum Produktstart sozusagen, also März bis Ostern, hatte ich ja alleine schon über 100 Verkäufe.
Ja.
Das heißt, Mai bis Mitte Juni sind jetzt auch nochmal dann auf knapp 2 Monate verteilt nochmal 130 dazugekommen. Das heißt, ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger Bestellungen. Man muss aber dazu sehen, dass ich seit Anfang Mai keinerlei Anzeigen mehr schalte.
Das wäre jetzt meine Frage nämlich gewesen, auch weil das viele Hörer wahrscheinlich sich auch fragen, wenn man davon hört, dass man natürlich dann irgendwo in der Rangliste landet. Und da wäre jetzt die Frage, wie viel Werbung du auch bei Amazon dann, also wie viel Geld du bei Amazon eingeworfen hast für die Werbung.
Ja, also ich habe in den ersten, im März und im April habe ich schon relativ viel Geld eingeworfen, nicht nur auf Amazon, auch auf Facebook. Mhm. Das hat sich damals mit den Verkäufen, ist das 1:1 raus ausgegangen. Also, dass die Verkäufe quasi mehr reingebracht haben wie die Werbung.
Ja.
Ich hatte natürlich noch andere Marketingkosten wie Promopakete, irgendwelche Flyer drucken und sonst irgendwas. Dadurch bin ich immer noch im Minus und zwar deutlich, klar, weil ich habe erstmal eine Anfangsinvestition, die Sachen müssen erstellt werden, hast du verschiedenes Material, was du dir noch herstellen lässt und so weiter. Die reinen Produktionskosten für ein Buch habe ich jetzt bei dem ersten Buch schon wieder drinne.
Okay.
Also wenn ich nur die Bestellungen dieses eines Buches anschaue und die Kosten, dann habe ich die schon wieder drinne. Aber ich habe eben dadurch, dass der Gewinn, also die Werbeausgaben waren so hoch, dass der Gewinn schon extrem geschmälert wurde im Vergleich zu den Verkäufen.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt will ich nicht noch mehr Geld reinschmeißen. Jetzt gucke ich einfach mal ein paar Monate, was passiert ohne Werbung.
Mhm.
Und jetzt habe ich quasi tatsächlich nach 2 Monaten, also März, April, habe ich Vollgas Werbung gemacht, auch auf Social Media, Posts gemacht und so weiter. Das habe ich jetzt komplett liegen lassen, habe ich gar nichts mehr gemacht, weil mir auch die Zeit zwischendurch gefehlt hat. Aber ich habe gesagt, ich will es mal testen, 2-3 Monate, was passiert, wenn ich gar nichts mache. Und natürlich sieht man auf Social Media, die Reichweiten sind bei null. Also ich mache da nichts, da passiert gar nichts mehr. Und die Verkäufe über Amazon an sich sind natürlich auch viel, viel weniger. Also ich hatte im Mai hatte ich um die 20 Verkäufe über Amazon. Jetzt aktuell im Juni habe ich 5 Verkäufe über Amazon.
Mhm.
Und wer jetzt nicht aufgepasst hat, und ich habe trotzdem in den 2 Monaten über 100 Verkäufe gemacht. Das heißt, vieles passiert tatsächlich außerhalb der Plattform.
Okay.
Ja, also ich habe jetzt gerade erst eine Großbestellung gemacht mit 40 Büchern.
Mhm.
Ja. Wo dann einfach ein Kunde gesagt hat, so, habe ich das erzählt? Ich mache christliche Malbücher.
Ja, ja. Doch, da schon mal drüber, einen Abriss.
Das habe ich erzählt, genau. Und in dem Fall hat sich jetzt einfach quasi eine Kirchengemeinde dazu entschieden, die wollen 40 Bücher haben und das ihren Kindern schenken, die wollen das dort anbieten zum Verkaufen und so weiter. Und da hatte ich schon 2-3 solche Kunden. Und das ist natürlich hochlukrativ für mich, weil ich kann bei Amazon als Autor quasi sehr, sehr günstig die Bücher einkaufen, nämlich nur zu den Produktionskosten und kann sie dann trotzdem zum gleichen Preis verkaufen, wie ich sie auf Amazon verkaufe.
Mhm.
Ich habe zwar bei Mengen, also ich habe Mengenrabatte, bei größeren Bestellungen biete ich Mengenrabatt an, aber trotzdem Mengenrabatt verdiene ich am Ende noch mehr, wenn ich es außerhalb von Amazon verkaufe, wie wenn ich es bei Amazon verkaufe.
Mhm.
Deswegen habe ich da jetzt auch geschaut, wenn ich noch Werbung mache, dann mache ich eher so Werbung, dass die Leute im besten Fall direkt bei mir bestellen.
Ja.
Und halt mehr über Großbestellungen. Ja.
Ja.
Genau. Also das ist jetzt da aktuell der Stand der Dinge. Jetzt gerade Mai, ich war ja im Urlaub mehrmals für kürzere Zeiten. Dann hatte ich ja noch ein paar Projekte und so weiter, wo ich viel ausgelastet war. Und das fand ich jetzt ganz interessant. Zu sagen, okay, nee, dann lasse ich es jetzt mal, bevor ich so halbgar mache und nur Geld reinschmeiße und nachher passiert nichts, gucke ich einfach mal, was passiert, wenn ich kein Geld reinschmeiße. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt doch positiv überrascht, dass eigentlich jeden Monat auch Großbestellungen jetzt reinkamen oder halt mehrere kleine Bestellungen und interessanterweise auch mehr aus dem Ausland, als ich erwartet habe. Also jetzt auch diesen Monat im Juni habe ich ja gesagt, ich habe 5 Bestellungen, 3 davon kommen aus der USA, nur 2 aus Deutschland.
Okay.
Ja, und ich habe ja die ganzen Malbücher in 4 Sprachen gemacht. Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch. Und tatsächlich in den USA werden natürlich auch die Spanisch, Portugiesisch, Englisch wird da gekauft.
Mhm.
Und in Deutschland das Deutsche hauptsächlich. Ja. Ab und zu mal was Englisches, aber sonst hauptsächlich Deutsch. Ja. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant, was da passiert. Ich arbeite jetzt noch immer an dem 5. Buch, das habe ich noch nicht fertig gekriegt aufgrund der Zeit, da arbeite ich jetzt aber dran, dass es hoffentlich Anfang Juli, Mitte Juli fertig ist, dass ich das dann auch raushauen kann und dann will ich mich an das nächste Buch setzen, dass ich dann dieses Jahr auf jeden Fall nochmal eins raushauen kann.
Ja.
Ja, und so dann einfach das Portfolio nach und nach aufbauen. Genau, und wer sich fragt, wie finanziert man sowas, ich habe für mich gesagt, ich nehme dann nur Geld, was der Firma gehört sozusagen. Also meine Selbstständigkeit, die muss Geld auf dem Konto haben für Investitionen. wo wir wieder bei dem Punkt sind, wie kalkuliere ich meine Preise, damit ich auch Geld für Investitionen habe. Das haben wir auch dem letzten in der Folge besprochen. Das können wir euch gerne nochmal unten verlinken. Was muss so eine Produktion kosten, dass ich auch was verdiene dran? Und genau so ist es im Prinzip. Also ich nehme von dem Verdienst meiner Firma, von dem Unternehmensgewinn, was ich da in Rücklagen habe für Investitionen, da nutze ich das Geld, um diese Bücher zu finanzieren. Mhm. Genau. Ja. Und wenn man weiß, wie, ist es auch nicht so teuer. Mhm. Ja. Also so ein Buch herzustellen ist deutlich günstiger wahrscheinlich, wie die meisten denken. Mhm. Genau. Ansonsten bin ich weiter in Richtung Content Marketing und UGC unterwegs. Also ich habe diese Woche schon wieder 3 Videos gemacht. Morgen mache ich noch eins. Ich habe schon einen Auftrag für nächste Woche, noch einen Auftrag für in 2 Wochen, einen größeren Auftrag. Also da geht es ganz normal weiter. Da nutze ich die Tage jetzt in meiner Selbstständigkeit schön aus und kann da gut Umsatz machen.
Ich finde das total spannend, dass das, also es muss ja unabhängig davon sein, dass wir uns kennen, aber ich sehe dich sehr oft, aktuell mit der gleichen Werbung, aber ich sehe dich sehr oft auf TikTok.
Mit welcher Werbung siehst du es aktuell?
Ja, mit diesem Balkonkraftwerk.
Ach, tatsächlich?
Ja,
das habe ich zum Beispiel, wurde mir selber noch nie angezeigt.
Kriege ich rauf und runter, auch alle Varianten, wobei eins am öftesten, da wo du irgendwie von der Terra, vom Balkon nach von oben nach unten zeigst, das kriege ich wieder am öftesten angezeigt, zumindest gefühlt, würde ich mich jetzt daran zurückerinnern, aber am Tag, also ich bin auch leider zu oft auf TikTok unterwegs, das ist ein Zeichen dafür, aber wenn ich am Tag irgendwie 6-mal die TikTok-App aufmache, eigentlich bei 4-mal, oder bei 3-mal, wow, also bei der Hälfte schon auf jeden Fall, kriege ich dich ausgespielt.
Ja, krass. Krass, ja. Mir wird's, wie gesagt, gar nicht angezeigt. Ich kann es auch nicht finden, weil das sind halt nur Werbeanzeigen. Das sind keine Reels oder sowas, die so gepostet werden.
Ja.
Da hatte ich mal drauf gewartet, bis mir da was gezeigt wird. Aber nö, wird mir nicht angezeigt. Deswegen mal schauen, wann es ist. Aber du bist natürlich auch, glaube ich, dadurch, dass du selber E-Auto-Content machst, in so ein bisschen einer Strombubble drin.
Ja.
Möglicherweise, dass dir sowas noch mehr angezeigt wird. Aber ja.
Und mir hat, da nochmal ein Ex-Kollege der SAE, hat mir auch vor längerer Zeit schon mal einen Screenshot geschickt, wo er gesagt hat, hey, ist das nicht Simon? Da bist du auch gesichtet worden.
Ja, doch. Also es gibt ja jetzt mittlerweile schon ein paar Videos. Also ich habe, dem letzten habe ich mal erzählt, ich glaube mittlerweile hatte ich über 40 Kunden. Mhm. Also verschiedene Kunden, auch wenn ich mir meine Kundenliste angucke. Also es gibt ja, zum einen tue ich ja das über Fiverr machen, zum anderen aber schreibe ich ja auch Rechnungen.
Ja. Ne?
Und da muss ich schon sagen, seitdem ich das jetzt mache, seit letztes Jahr im August, ist meine Kundenliste schon deutlich länger geworden. Ja, also wo ich davor war ich so ungefähr bei 60 verschiedenen Kunden im Laufe meiner Selbstständigkeit, was eigentlich nicht viel ist. Mhm. Natürlich habe ich die letzten 5 Jahre kaum neue Kunden gewonnen. Aber in den 3 Jahren, die ich hatte, hatte ich so ungefähr 50 bis 60 Kunden. Und jetzt allein schon seit letztes Jahr August habe ich nochmal deutlich mehr bekommen.
Ja.
Also das ist schon spannend, ja. Genau, aber das läuft. Ich bin jetzt halt auch mit Firmen im Gespräch tatsächlich, um wirklich ans Content-Marketing ranzugehen. Also nicht jetzt einfach nur Content-Creation, sondern ich bin ganz konkret mit einem Maschinenbauer im Gespräch, der in Richtung Recruiting gehen möchte, der da seine Social-Media-Kanäle optimieren möchte, der macht schon ein bisschen was. Mit denen bin ich im Gespräch, da war ich auch schon. Und mit einer Anwaltskanzlei. Mhm. Mit denen bin ich zwar noch nicht im Gespräch, aber da bin ich dran, hab die schon kontaktet und so weiter. Ist jetzt noch kein konkretes Beratungsgespräch oder Erstgespräch bei rumgekommen, aber da bin ich dran und da habe ich eigentlich noch relativ viel Hoffnung, dass ich die irgendwie mal ans Telefon kriege.
Ja.
Da ist es tatsächlich Kaltakquise, ne? Also da musst du dir irgendeinen Aufhänger suchen, warum du eine Firma anschreibst oder kontaktierst, und dann gut verkaufen, ne? Genau. Ne? Ansonsten, das hatte ich ja auch im letzten Podcast erzählt, es gab einen Auftrag in Abwesenheit sozusagen, also während ich im Urlaub war, war ein freier Kollege für mich auf einem Dreh und hat einen Vortrag aufgezeichnet. Und das lief vom Ablauf her im Prinzip wie am Schnürchen. Es gab 1-2 technische Herausforderungen, die hat aber der Kollege echt gut gelöst. Und am Ende konnte ich noch in der Post 2 Sachen fixen. Also das hat alles wunderbar funktioniert. Da war auch der Kollege echt fit und engagiert und hat nochmal zu Hause alles durchgetestet und dann eben eine technische Schwachstelle gefunden. Mhm. Aber da auch Kunde war sofort zufrieden, ohne Korrekturen abgenommen. Das war ja im Prinzip, die Aufzeichnung war dienstags. Ich bin mittwochs nachts zurückgekommen. Hab das am Donnerstag postproduziert und am Freitag war Abgabe.
Okay.
Also das war wirklich so eine Just-in-Time-Sache. Es wurde dann direkt freitags hochgeladen und ab Montag war es dann auf YouTube. Und genau, das war auf jeden Fall wieder spannend, hat gezeigt, ja, man darf sich auch mal trauen, sowas in Abwesenheit zu machen. Natürlich braucht man Kollegen, denen man da vertraut, die verlässlich sind. Ja. Das würde ich jetzt nicht aus dem Stand raus mit mir fremden Kollegen machen.
Ja.
Aber man darf nicht alles zu vorschnell absagen.
Mhm.
Das hatten wir damals bei meinen Flitterwochen auch schon gemacht und das darf man sich ruhig mal trauen, auch so, sage ich mal, unternehmerisch zu denken, weil was habe ich jetzt davon? Ich habe natürlich was verdient dran. Ja? Also auch wenn der Kollege auf Dreh war, ich habe trotzdem ganz gut verdient an dem Auftrag. B, ich habe jetzt natürlich einen Fuß in der Türe und kann immer wieder mal nachfragen, hey, gibt es wieder was Neues und kann einfach Follow-ups machen. Ja. Ja, in einem regelmäßigen Turnus kann ich den Kunden anschreiben und fragen, hey, gibt es wieder was, weil sie kennen mich schon.
Mhm.
Ja? Genau, also das lohnt sich auf jeden Fall. Und was ich jetzt auch gemacht habe, ich hatte ja noch nach dem Urlaub in Ägypten, hatte ich noch 2 Tage frei, habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht über mein Equipment, was ja jetzt schon lange unberührt ist, sage ich mal, was Erneuerungen angeht. Und da habe ich mich jetzt entschieden, eben meine Optiken ein bisschen auszusortieren und mal abzudaten, ein bisschen zu verschlanken. Das heißt, ich habe Optiken abgegeben und werde mir jetzt demnächst eine neue kaufen. Und habe ich letztes Mal schon erzählt, ich habe mir die Rode Wireless Go 2 geholt und habe dafür meine Sennheiser Funkstrecke abgestoßen, um da ein bisschen zu updaten und meinen Bedürfnissen einfach anzupassen. Also das war so der Hauptgrund. Wenn ich jetzt in Content Creation gehe, dann bringen mir Festbrennweiten meistens nicht so viel. Mhm. Da brauche ich ein gutes Zoom, ein hochwertiges Zoom, dass das dann gut funktioniert.
Ja.
Jo, das war bei mir los, obwohl ich im Urlaub war, war das jetzt ganz schön viel, hatte ich das Gefühl.
Ja, aber ist doch gut. Ist ja immer gut, wenn es was zu erzählen gibt, dann ist was los. Und es ist auch alles positiv.
Definitiv, definitiv. Ja.
Gut.
Du hast ein Thema mitgebracht, was im Prinzip ein Follow-up ist von einer Sache, die wir, war es letztes oder vorletztes Jahr?
Schon länger her.
Ich glaube, es war vorletztes Jahr, oder?
Das war 2020? Es war im Jahr 2021. Ja gut, also.
21, also vorletztes Jahr, 2021. Genau. Warst du in einem Projekt drin, was herausfordernd für dich selber war.
Mhm.
Und du hast jetzt aber das ganze Revue passieren lassen und noch ein paar Leute getroffen, die da involviert sind, hast du erzählt. Ich bin sehr gespannt, was dein Resümee ist und was du zu erzählen hast.
Ja, also, man erinnert sich vielleicht, ich dachte, ich bin es jetzt doch mal schuldig, das ganze Thema aufzulösen. Man erinnert sich vielleicht, ich war im Jahr 2020 im Sommer, während Corona noch war und während ich auch meine Ausflüge in dem Tatort hatte, also in die Tatorte beim SWR hatte, habe ich noch in dem Sommer in München einen Spielfilm angenommen als Motivaufnahmeleiter.
Hm. Sollte der nicht zuerst in Stuttgart gedreht werden?
Am Bodensee.
Am Bodensee,
ja. Ja, also das ist auch mit auf jeden Fall ein Thema, was da auch gleich noch mit reinspielt, ist, wo der hätte stattfinden sollen und wo er dann stattgefunden hat. Genau, also es war eine ARD-Produktion, eine reine Auftragsproduktion für einen in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart, nicht Stuttgart, aber in der Nähe von Stuttgart ansässigen Produzenten. Und der wurde quasi beauftragt von De Ghetto, hier Drehbuch, hier Geld, produzieren. Beziehungsweise das Drehbuch wurde mit reingebracht, so. Das Drehbuch wurde selber reingebracht, das Geld, das haben sie gesagt, ja, das Drehbuch passt, könnt ihr gerne machen, hier ist das Geld. Und produziert bitte. Da ist Ablieferungsdatum, da wollen wir den Film haben. So, soll 90 Minuten werden, Freitagabend, Familienfilm. Und genau, und dann wurde ich eben angefragt von der Produktionsleiterin, ob ich Lust hätte, eben am Bodensee diesen Film zu drehen. Der Film spielt inhaltlich auch eindeutig am Bodensee. Und genau, das wäre im Sommer und Motivaufnahmeleiter. Und genau, das hat soweit alles gepasst. Und dann sage ich, ja klar, mal wieder Bock, Motivaufnahmeleitung zwischendrin zu machen. Und dann habe ich
kein Hygienebeauftragter.
Genau, und dann habe ich den Job angenommen. Und dann irgendwann kam die Rückmeldung, ja, also wir drehen jetzt doch nicht am Bodensee. Wir drehen aus Kostengründen in München.
Hm.
Und dann habe ich gesagt so, ja, okay. Auch kein Problem, ist natürlich nochmal eine andere Situation, weil in München, klar, ist eine größere Stadt, da, sonst hätten wir viel auf dem Land gedreht auch, es wäre wahrscheinlich am Bodensee mit den Leuten zu quatschen einfacher gewesen als jetzt eben in einem München-Kontext, wo alles auch teurer ist und die Kommunikation wahrscheinlich auch länger ist bei manchen Sachen, die wir brauchen, weil man dann halt nicht auf dem Land irgendwo beim Rathaus anfragt, wenn man, sondern man muss halt dann über die Stadt gehen, das sind längere Prozesse, macht es ein bisschen aufwendiger. Ja. Aber für mich jetzt kein Problem gewesen. Ich habe mir das zugetraut und alles gut. Auch wenn ich in München noch nicht produziert hatte bisher. Aber man hat gesagt, man dreht es jetzt in München aus Kostengründen anstatt am Bodensee, weil man kann in Bayern, München, auch den Bodensee erzählen. Weil es gibt in Bayern auch viele Seen, wo man, wenn man am See drehen muss. Und ansonsten haben wir alles andere an Motiven, wo wir das irgendwie gemogelt kriegen, dass es am Bodensee wäre.
Okay.
Also Shots mit dem, wo Autos fahren und sowas, hätte man dann eben mit einer Second Unit dann auch wirklich am Bodensee gemacht, mit Drohnen und so weiter. Mhm. Alles andere in München, im Raum München, drumherum. Und man hat gesagt, man möchte doch jetzt in München produzieren, aus Kostengründen, weil am Bodensee gibt es halt keine große Infrastruktur. Das heißt, man hat auch nicht viel Personal, sondern es wäre eine Reiseproduktion, eine klassische Reiseproduktion. Das würde aber, das hätte das Budget nicht drin. Jetzt hat man dann gesagt, man geht nach München. Okay. München hat sich an München angekommen, im Produktionsbüro, hat sich dann rausgestellt, weil ich mir mal so die Crewliste angeguckt habe. München ist fast genauso eine Reiseproduktion gewesen, weil man trotzdem, also man hatte noch keine Verträge, noch nicht mal mit mir. Man hätte mich auch nicht weiterhin buchen müssen. Das war aus Fairnessgründen, was ich cool fand. Aber natürlich hätte man, weil man mich schon angefragt hatte und viele anderen auch, aber man hätte halt genauso gut dann auch Leute aus, also Locals nehmen können. Weil jetzt hat man ganz viele Leute aus Stuttgart, aus Baden-Württemberg einfahren lassen, super, die dann in München gewohnt haben. Das war jetzt in vielen Aspekten genauso eine Reiseproduktion. Das fand ich schon seltsam, so insgesamt. Aber gut, nicht mein Bereich, mir egal, ich war froh, ich hatte den Job, alles gut. Genau, dann haben wir produziert und geplant und gemacht und ich hatte schon das Gefühl, boah, das ist echt ein aufwendiges Drehbuch, ein echt großes Drehbuch für das Geld, was wir haben. Und ich habe es auch schon gemerkt, ich hatte für mein Budget, also ich kriege als Motivaufnahme ein Motivbudget, mit dem ich haushalten muss, wo ich alle Motivmieten davon zahlen muss, wo ich Ausfall, wenn wir in einem Restaurant drehen würden beispielsweise, muss ich davon meinen Ausfall bezahlen, also für die, dass die da eben nicht mehr Gäste bewirtschaften können. Ich muss meine Infrastruktur wie Toiletten, Wasserversorgung, Mobile, die wir extra brauchen, die muss ich alles davon bezahlen. Strom, extra Stromversorgung und so weiter.
Ja.
Und mein Budget war von Anfang an echt mickrig. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Wir drehen in München. München ist unfassbar teuer, auch in den Mieten. Ich habe gesagt, ich bin skeptisch, ob ich das schaffe. Ja? Und da habe ich nicht an mir gezweifelt, sondern ich bin, glaube ich, echt auch gut, was mit den Leuten, so dann, wenn ich dann mit den Leuten verhandle um ihre Drehorte und so weiter, da würde ich mich als eigentlich sehr gut einschätzen. Und ich komme bei den Leuten ganz gut an mit meinem Charakter und ich komme da mit besseren Preisen raus. Aber trotzdem, es ist halt einfach München. Und wir wollen da nicht wohnen, aber wir wollen da drehen und deswegen sind die Preise bestimmt trotzdem höher als in anderen Regionen. Ja? Und das war schon schwierig. Aber ich habe mir da nicht weiter Gedanken gemacht, wir haben weitergemacht. Auf jeden Fall war es dann auch so, dass wir dann, kurz überlegen, wo ich weitermache, genau, es war dann auch so, dass alle anderen auch gemerkt haben, das Drehbuch ist unfassbar komplex und aufwendig für das Budget, das wir haben, weil alle hatten dann irgendwie echt wenig Budget in ihren Departments zur Verfügung. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich weiß nicht, ob es nur mein Department war oder viele oder andere Departments auch, mein Budget wurde nochmal gekürzt. Weil im Buch jetzt nochmal andere Sachen jetzt drin waren, die wieder aufwendiger waren, die haben Geld gebraucht, also hat man mein Budget nochmal gekürzt. Ich war jetzt bei der Hälfte von dem, was ich normalerweise habe. Und ich habe nie Projekte gehabt, die so richtig krass bezahlt. Also ich habe nie Projekte gehabt, wo man im Bereich von 10 Millionen Budget gewesen wäre. Ja? Da hast du natürlich ordentlich Budget. Aber ich war immer so in Produktion, so zwischen knapp unter einer Million, rund um eine Million bis 1,5 Millionen in dem Budgetrahmen. Ja?
Ja. Und so aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, du hast 40.000 für Motive?
Also schön wäre, wenn man so irgendwas zwischen 40.000 und 60.000 hat.
Okay, ja.
Für so eine Produktion. Ich hatte am Ende dann unter 30, also zwischen 20.000 und 30.000.
Wow. Mhm.
Und in München das Drehen, wir haben einen Sea Life gebraucht, wir haben im Sea Life drehen müssen, wir hätten das Sea Life sperren müssen, 2 Tage. Ja. Sea Life, da in München, da sind wahnsinnig viele Menschen. Ich, ja, mit meinem Budget hätte ich den Ausfall bezahlen können. Dann ist aber, ja, aber dann ist der Pott leer. Unrealistisch ja. as fuck. Dann haben wir ein Hallenbad gebraucht, so ein krasses Hallenbad, wo man tief tauchen kann, so ein Tieftauchbecken. Mhm. Auch das war dann so, wir brauchen das an dem Tag, weil das ging vom Drehplan nicht anders. Ja, da hat ein anderes großes Unternehmen, das Flugzeuge baut, diesen Schacht gebucht. Wenn wir halt bereit sind, mehr zu zahlen als die, dann können wir da drehen. Und dann sage ich,
crazy.
Können wir nicht. Also müssen wir den Drehplan ändern, was massiv Probleme verursacht hat. Und es war dann am Ende auch so, dass das Drehbuch lange nicht final war. Und es haben sich wahnsinnig viele Dinge geändert. Es sind krasse Motive rausgefallen, es sind neue dazugekommen. Und es war einfach auch lange unplanbar. Mhm. Und man hört schon, es waren jetzt viele Elemente, die einfach das Ganze schwierig gemacht haben. Und dann kam eben noch dazu, dass es also ich muss ja so eine Straßensperrung oder so eine, dass wir freiräumen dürfen, dass wir Halteverbotszonen haben, muss ich mindestens 2 Wochen vorher beantragen, bei einer Stadt oder bei einer Gemeinde. Und wir hatten dann den Drehtag, den ersten Drehtag gesaved, der war klar, wann der stattfindet. Und ich konnte aber ich hatte alle Beantragungen fertig, aber ich konnte sie nicht rausschicken, weil es hätte Kosten verursacht. Und ich, wenn ich es dann hätte zurückziehen müssen, oder es war auch nicht klar, weil es hat jeden Tag hat sich der Drehplan massiv verschoben. So. Also es waren einfach so viele Unbekannte, ich konnte eigentlich lange nichts beantragen. Und dann war es so, wir hatten noch ungefähr 1,5 Wochen. Und dann war klar, okay, jetzt machen wir das. Das läuft so, der Drehtag wird stattfinden, der erste und der zweite. Beantrag jetzt die Sperrungen. Habe ich gemacht. Und dann kam von der Gemeinde nach auch ein paar Tagen erst, nicht direkt, sondern ein paar Tagen zurück. Und zwar eine Woche dann, bevor der erste Drehtag hätte stattfinden sollen, dort vor Ort. Läuft nicht. Ihr könnt in diesem Wohngebiet nicht drehen bei uns in der Gemeinde. Da fand ein anderer Dreh statt vor kurzem. Das hat die Anwohner massiv belästigt, genervt, hat nicht funktioniert. Wir können es unseren Anwohnern da nicht antun, nochmal einen Dreh zu machen. Egal, was ich sage, ich habe dann noch viel mit denen gesprochen, ich habe den Produzenten hingeschickt, der ist hingegangen. Also man hat sehr viele Menschen, auch höhere Menschen haben da gesprochen. Man hat dann auch mit Geld gewunken dann auf einmal, ging dann doch ein bisschen was da. Nein. Die haben uns den Dreh absolut untersagt. Wir hätten den Dreh machen können auf dem Risiko, dass wir hätten auf einem Privatgrundstück gedreht, mit dem Risiko, dass die Straße eben voll gewesen wäre mit fremden Fahrzeugen, dass wir keine Halteflächen gehabt hätten im öffentlichen Raum und dass die Nachbarn, die genervt sind, eventuell den ganzen Tag die Kettensäge laufen lassen.
Ne? Na ja, klar.
So. Und das war also eine Unplanbarkeit, die hätten wir nicht eingehen können. Und dann ist die Stimmung schon massiv gekippt. Und das ist natürlich dann auf mich zurückgefallen, obwohl viele Indikatoren dazu geführt haben, dass die Situation so war, wie sie war. Und dann am Ende war dann tatsächlich die Stimmung echt am Kochen, auch mir gegenüber. Und das fand ich auch nicht wirklich fair, weil die Produktion stand eh von Anfang an nicht unter einem guten Stern. Sobald die Entscheidung gefallen ist, wir gehen nach München, hätte man grundlegend auf Produzentenseite Dinge anders entscheiden müssen. Ja? Und zwar grundlegend. Und dann hätte man auch nicht die Hälfte vom Team von Baden-Württemberg, schön das auch ist, dass man loyal den Leuten gegenüber ist, aber man hätte dann nicht die Leute auch für alle Apartments zahlen müssen, über so, sondern Locals nehmen sollen. Das hätte das Projekt viel realisierbarer gemacht, aus meiner Sicht. Also da waren viele schon vorgelagerte Probleme und die haben dazu jetzt eben zu dem dazu geführt, dass wir eine Woche vor Dreh also wirklich eine Woche vor Dreh, für die ersten 3 Drehtage kein Drehort hatten, kein Motiv hatten.
Super.
Und das ist dann, wie gesagt, mir gegenüber also vorgeworfen worden. Natürlich habe ich da, das ist mein Department, das Ding muss laufen, wenn es nicht läuft, läuft es auf mich hinaus, fällt auf mich zurück, verstehe ich. Aber wie gesagt, wenn man das große ganze Bild sich anguckt, sieht man, dass ich nicht alleine verantwortlich war für die Situation, wie sie war. So. Genau, und das ging dann so weit, dass ich dann tatsächlich, als es dann war, wir haben dann noch weiterhin Motive besucht, wir haben dann den Ammersee und den Starnberger See besucht als Bodenseeersatz so für Ort. Und das war dann auch absurd, weil wir haben ja alles in München gehabt. Und das heißt, wir hätten dann noch, weil unser Haupt...
Ja, bis nach Starnberg fährst du ja auch eine ganze Weile.
Unser Hauptdrehort sollte an diesem See sein, an einem Haus, an einem Haus, das an diesem See war. Und wir hätten dann von München 11 Drehtage Also wir hatten eine Reiseproduktion von Baden-Württemberg nach Bayern gehabt, also nach München gehabt von Stuttgart und dann nochmal 11 Drehtage von München an den, ich glaube am Ende war es der Ammersee. Ja? Nochmal eine Reiseproduktion in der Reiseproduktion. Und ich habe mir gedacht, was zum Teufel, das kann doch nicht funktionieren, wenn das Budget für den Film, wir hatten so viel VFX, es war so unfassbar teuer. Wir hatten das Sea Life, wir hatten das Tieftauchbecken. Es war einfach so teuer. Und das konnte so nicht funktionieren. Und ja, dann hatten wir eben haben wir den Ammersee besucht. Die haben dann Mittagspause gemacht und ich war fix und alle mit der Situation. Ich hatte so einen kleinen Zusammenbruch und ich habe dann auch überlegt, wie komme ich jetzt für mich aus der Situation raus, dass ich nicht weiterhin dastehe als der hier massiv die Probleme verursacht hat. Weil es nicht so war. Und wie komme ich vor allem raus, weil mich das einfach im Kopf fertig gemacht hat. Ja? Mhm. Schon die Tage davor. Das waren einfach belastende Tage, weil immer war was Neues. Und ja. Dann war ich so fertig und so ratlos. Ich wusste nicht, was passiert jetzt, wenn ich jetzt sage, ich kann aufgrund meiner Psyche, weil ich einfach mit der Situation nicht klarkomme und weil ich keine Unterstützung kriege, seit Wochen und ich bitte da um Unterstützung, ich kriege keine Unterstützung, wenn ich jetzt einfach einen Schlussstrich ziehe und sage, ich konnte ja nicht schlafen, ne? ich war dann im Büro übermüdet.
Nervlich am Ende.
Genau, ich konnte einfach nachts nicht schlafen. Ich lag wach und habe überlegt, was machen wir als nächstes. War von einem Berg voller Arbeit. Und die aber nicht zu bewältigen gewesen wäre in meinem Kopf so. Und dann habe ich einen Anwalt angerufen, ob man mir sagen kann, wie ich aus so einem Arbeitsvertrag rauskomme. Dann war auch so, ja, müssen sie uns hinschicken und so und das müssen wir analysieren und so weiter und uns angucken und das war also auch keine schnelle Lösung für mich. Hätte ich auch nicht erwarten dürfen. Hm. War halt ein Schnellschuss. Aber okay, habe ich dann abgehakt und ich habe es dann auch weitergemacht. Ich habe dann auch nochmal einen Tag weitergemacht und du musst jetzt hier einfach durchziehen und das muss laufen, weil wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann brauche ich auch nicht mehr in diesem Job arbeiten, weil dann werde ich in der Branche vielleicht verrufen sein. Ich werde nie wieder einen Job kriegen, weil die Filmbranche ist klein und wenn ich jetzt krank werde, aus welchen Gründen auch immer und nicht mehr in der Produktion dabei bin, dann bin ich einfach gecancelt. So, das war meine Einstellung dazu. Mhm. Ja, das war in meinem Kopf das, was ich mir ausgemalt habe. Am nächsten Tag waren wir nochmal bei einer Motivbesichtigung, haben die gemacht. Der Tag war auch nicht besser, da waren auch wieder neue Probleme und auch wieder da. Ich habe dann nochmal klipp und klar gesagt, ich brauche Hilfe, habe ich nicht bekommen. Und ich bin dann alleine heimgefahren in meinem Auto. Und hatte dann auf der Autobahn einen kompletten Nervenzusammenbruch. Bin komplett in Tränen ausgebrochen. Ich konnte nicht fahren. Ich bin dann auf der Autobahn auf den Standstreifen und habe meiner Family angerufen. Hm. Und ich stand eine Stunde auf der Autobahn auf dem Standstreifen und habe mit meiner Familie telefoniert. Und habe aber die Stunde lang auch nicht aufgehört zu heulen. Ich war komplett am Boden. Irgendwann hatten sie mich so weit, dass sie gesagt, dass ich wieder fahren konnte. Bin dann heim, also in mein Hotel, in mein Apartment. Und habe dann eine Entscheidung treffen müssen. Und die Entscheidung war dann nach diesem Zusammenbruch, dass ich morgen früh zum Arzt gehen werde. Weil ich mache mich nicht für dieses Projekt, wo andere Leute viel früher andere Entscheidungen hätten treffen müssen, ich mache mich nicht für ein fremdes Projekt, für einen fremden Produzenten so kaputt, dass ich wirklich so am Boden liege, wie ich es lag. Und dann bin ich ganz legitimerweise morgen zum Arzt gegangen, habe auch geschrieben, ich gehe jetzt erstmal zum Arzt, mir geht's nicht gut, ich melde mich und habe dann einen Arzt gefunden in München, habe dem die ganze Situation erklärt, auch da war es dann wieder sehr emotional für mich und dann war relativ schnell klar, dass ich da nicht weiter hin kann, dass ich da nicht weiter arbeiten kann und ich wurde dann krankgeschrieben. Ne? Und ich habe mich dann gemeldet, habe aber auch fairerweise schon auch, bevor ich zum Arzt bin, auch alle Unterlagen und so weiter. Ne? Also ich habe alles in die Dropbox gepackt, es war nichts mehr bei mir, dass es auch weitergehen kann, weil das war auch so, ich lasse so auch meine Kollegen ungern fallen oder so ein Projekt fallen oder so ein Projekt liegen. Ne? Da mache ich mir auch Gedanken dann darüber. Das war ja dann das Nächste, das, was man dann im Kopf hat. Man lässt das eine los und sucht sich Hilfe, aber auf der anderen Seite entstehen wieder neue Gedanken mit, jetzt lässt die ganzen anderen, die cool sind und die sich auch absolut Mühe geben, alleine. Ja?
Ja.
Aber ich habe für mich eine Entscheidung getroffen und im Nachgang, es war die absolut richtige Entscheidung. Ich war dann krankgeschrieben für 3 Wochen, das heißt, oder 3 oder ich glaube 4 Wochen, ich weiß es nicht genau. Und dann hat der Dreh angefangen, es war klar, ich komme dann auch beim Dreh nicht mehr zurück. Ja, das macht keinen Sinn, dass dann jemand übernimmt und dann komme ich wieder und so weiter. Ich bin dann auch direkt bin auch direkt heimgefahren zu meiner Family, um mich da dann zu erholen auch, bei meiner Freundin und Ja, und dann habe ich dann von meiner Seite aus, ich wollte es dann auch sauber klären und ich hätte natürlich weiter mich krank schreiben lassen, ja, und hätte weiterhin auch mein Gehalt kassieren können in meiner Zeit, in der ich krank geschrieben bin. Aber wollte ich nicht, sondern ich bin ja dann wiederum dieser faire, loyale Mensch selber und habe dann gesagt, okay, ich bereite jetzt einen Aufhebungsvertrag vor, den ich meinem Chef, meinem Produzenten gebe. Einfach, dass ich sage, okay, wir beenden den Vertrag zum Ende des Monats nach meiner Krankschreibung und alles ist gut, ich will kein weiteres Geld, ich arbeite nicht mehr, ich bin einfach raus. War mein Vorschlag. Mhm. Haben wir dann auch gemacht. Ich habe dem Produzenten den Vertrag geschickt, er hat den Aufhebungsvertrag dann unterschrieben und alle Ansprüche waren geklärt. Haken dran, Vertrag aufgehoben. Genau. Und ich habe mich dann erholt und wie gesagt, im Nachgang war das für mich die richtige Entscheidung, weil genau diese Aussage, die habe ich dann kapieren müssen und habe ich auch für mich getroffen. Ich mache mich nicht für Probleme anderer und für andere Projekte, für andere Menschen so kaputt, dass ich so am Boden liege, wie ich da lage. Und das ist auch das, was ich am Ende jetzt nach ganz, ganz langem Erzählen irgendwie mitgeben möchte. Macht euch nicht für fremde Projekte kaputt. Ich habe danach immer noch Jobs bekommen. Ich bin in der Branche nicht gecancelt worden. Ich habe den Produzenten getroffen. Wir haben nicht darüber gesprochen, aber wir haben Smalltalk gehalten und konnten uns ganz normal austauschen. Wir haben ganz normal miteinander gesprochen. Ich habe auch die Produktionsleiterin, die muss man auch sagen, die war auch mehr auf Teamseite. Aber steht natürlich trotzdem zwischen den Stühlen, die Ansprüche und die Forderungen vom Produzenten, aber auch das Team. Und genau, im Nachgang weiß ich, es gab noch mehr Kollegen, die dann auch jetzt noch, sage ich mal, Diskussionen und Schwierigkeiten mit dieser Produktion, mit diesem Produzenten hatten. Und die Streitigkeiten gehen auch aktuell noch. Aber ich war froh, ich war da raus. Ich habe das für mich so mit dem Aufhebungsvertrag geklärt. Aber da gab es dann auch noch andere Baustellen. Und das war einfach ein Projekt, das war von Anfang an irgendwie zum Scheitern verurteilt. Man hätte da von Anfang an Entscheidungen anders treffen müssen. Und man hätte dann, als so viele massive Probleme waren, habe ich dann mehrfach gesagt, lasst uns einen Schlussstrich ziehen, lasst uns die Entscheidung treffen, lasst uns den Dreh verschieben, lasst uns später drehen. Das hat natürlich andere Kosten verursacht, das hat andere Probleme gebracht.
Sicher, ja.
Aber wir können nicht, wenn wir eine Woche vor Dreh kein Motiv haben für die ersten drei Tage und ja, anders umlegen hat sich auch nichts lassen, so richtig, gescheit, dann muss ich irgendwann die Entscheidung als Chef treffen, dass wir den Dreh verschieben müssen. Und das war meine letzte, weil ich habe für mich gesagt, wenn wir das schaffen, dass wir den Dreh verlegen um eine Woche, wenn was schon lang würde oder ein paar Tage vielleicht auch nur, dann schaffe ich es auch irgendwie wieder. Aber nachdem noch nicht mal da irgendwie Bereitschaft war, dass man drüber spricht, wurde es ja dann auch nicht besser. Und ja, am Ende des Tages so ist die Entscheidung gewesen. Ich habe da jetzt auch irgendwie nichts Falsches gemacht. Ich habe da für mich das Beste rausgezogen und mich aus der Situation so rausgewunden, dass es für mich keine nachhaltigen Schäden gab oder Probleme gab. Und bis heute wurde der Film nicht ausgestrahlt.
Wusstest du, also weißt du, ob der gedreht wurde dann?
Ja, er wurde gedreht, war auch pressewirksam. Wir hatten noch gute Schauspieler dabei und so weiter. Es gab Presseartikel dazu. Der wurde gedreht und er lief auch auf einem Filmfestival. Als Eröffnungsfilm. Aber meine Recherche hat aktuell gezeigt, er wurde noch nicht ausgestrahlt. Warum, weiß ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Genau, aber ja. Das wollte ich euch mitgeben. Also macht euch nicht für fremde Menschen, für fremde Chefs, für fremde Projekte kaputt. Wie gesagt, ich habe weiterhin Jobs bekommen. Ich bin nicht gecancelt worden. Ich habe das durchgestanden. Und meine ganzen Sorgen haben sich nicht bewahrheitet. Ich bin immer noch da.
Ja, also da kann ich sehr, sehr, sehr viel bestätigen und unterstreichen. Ich habe nicht ganz so eine krasse Situation, aber ähnliche Sachen auch schon erlebt, die auch sehr herausfordernd waren, aber bin ich voll dabei. Nicht um jeden Preis. Manchmal sind offene Türen halt auch nicht so cool. Also manchmal öffnet sich eine falsche Tür, wo man sich kaputt macht, wenn man durchgeht. Und dann muss man vielleicht nochmal auf eine andere Türe warten, die sich dann öffnet.
Ich hoffe, es war ein bisschen interessant, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Es war jetzt doch, sehe ich gerade auf der Uhr, schon ein langer Block. Ich weiß nicht, ob wir ein paar Themen jetzt noch
raus. War unser Hauptthema.
Und genau, wenn es euch mal ähnlich geht oder wenn ihr so in einer ähnlichen Situation braucht und mal einen Rat braucht, schreibt uns gerne. Wir haben, wie Simon hat gerade gesagt, Simon hat was Ähnliches erlebt, durchlebt, auch eine schwierige Zeit gehabt. Ich glaube, wenn wir uns da gemeinsam austauschen, dann können alle nur davon gewinnen. Und wenn man am Ende irgendwem auch nur einen Ticken weitergeholfen hat, dann glaube ich, ist es doch ein ganz gutes Resultat und ein Gewinn für alle. Genau.
Ja, absolut. Absolut. Dann, wir haben jetzt noch ein paar Kurznews, aber aufgrund der Zeit würde ich sagen, jeder pickt sich eins raus. Was hältst du davon?
Ja.
Dann pick ich mir jetzt mal eins raus, weil du hast gerade viel geredet, kannst du deine Stimme ein bisschen ausruhen lassen. ich nehme eins, was mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat. Und zwar gab es eine tolle Überschrift, die ich gelesen habe. Der Hessische Rundfunk hat ein neues Logo. Und da habe ich Wunderbares erwartet, weil ich meine, die ARD-Anstalten, die überzeugen durch Buchstaben in ihren Logos. Ja, SWR, WDR, HR, NDR, SR, was es nicht alles gibt, ja. Sagte ich, krass, neues Logo, was wird da draus? Ja, wer das HR-Logo kennt, das ist kleines H, kleines R. Oben rechts dann statt dem Copyright-Zeichen ist das 1 von der ARD und unten drunter so ein Bogen, ähnlich wie bei Amazon. Ja, das neue Logo, überraschenderweise, sieht fast genauso aus, nur dass der Bogen weg ist. und das hat wahrscheinlich wieder einiges an Geld gekostet für Designer. Ich will sie nicht unterstellen, aber man kann davon ausgehen, dass da sehr viel gegrübelt wurde drüber, wie bei jedem Logo-Relaunch. Fand ich auf jeden Fall interessant, dass es eine Pressemeldung wert ist, dass der HR jetzt ein neues Logo hat. Wahrscheinlich wäre es den meisten gar nicht aufgefallen.
Ja, also es ist halt auch von der Farbe her eher so pastell und flach, so wie jetzt halt auch der Trend ist. Ja, ich war auch dann, ich habe dann erstmal das neue Logo suchen müssen und dann sagst du, nee, das ist schon. Also das ist nur so verändert.
Ja, genau. Also der Blauton hat sich ein bisschen geändert und der Bogen ist weg. Ja. Schrift ein bisschen dicker geworden, aber sonst, ja.
Okay, ich habe in meinem Urlaub nicht wirklich gearbeitet, aber ich habe mir was angeschaut und zwar DaVinci Resolve fürs iPad. Haben wir auch schon darüber berichtet, als es rauskam. Ja. Und ich dachte immer, ich brauche ein M1-iPad. Mein iPad Pro mit M1-Chip oder das iPad Air mit M1-Chip. Auch mein A14 Bionic-Chip in meinem iPad Air von 2021 oder 20, das kriegt auch die iPad-Version von DaVinci Resolve. Den wird dann runtergeladen. Ist auch 2,5 GB groß, also ordentlich groß. Und ich habe dann gesehen, die Reglementierung ist einfach, es ist auch kostenlos erstmal. Man kann noch so ein paar Features, genauso wie auf der Bezahlversion, auf der Rechnerversion, kann man sich so ein paar Special-Sachen freischalten für Geld. Mhm. Habe ich aber gar nicht gebraucht für das, was ich jetzt im ersten Moment mal getestet habe. Und also ist kostenlos und man hat halt auf dem iPad ohne M1-Chip so ein paar Reglementationen. Man kann irgendwie nicht so viele Videostreams drin haben, man kann kein 4K und so, man kann dann nur Full HD. Aber für das meiste kostenlos reicht's. Und ich habe ja schon viele Videoschnittprogramme getestet, auch LumaFusion. Und ich muss sagen, gerade im Vergleich dazu, wenn man damit auf dem Rechner arbeitet, es ist fast 1:1, sagen wir mal so 78-80%. Es ist das DaVinci Resolve vom Rechner auf dem iPad. Es sind dieselben Fenster an den richtigen Stellen. Es ist unten die Reiterstruktur. Da hat man aktuell halt nur Edit und Color Grading. Man hat aber bei Color Grading dieselben Color Grading Tools. Man hat ein Node, also ist auch Node-based. Die Fenster sind an derselben Stelle. Man hat dieselben Grundeffekte. Man kann halt aktuell keine Plugins reinholen, wenn man es mal am Rechner kann. Aber beim Export kann man auch jetzt nicht fein einstellen, was ich jetzt genau exportiert haben möchte. Es fehlt auch der Deliver-Reiter. Es gibt halt einen Export-Button. Und man kann halt so Voreinstellungen H264, H265, YouTube für Facebook, für TikTok und so weiter. Aber für das, dass es halt ein iPad ist und wir wissen, es ist halt auch noch kein richtiger Laptop-Ersatz, zumindest meine Meinung, ist es schon das beste Schnittprogramm. Selbst Final Cut haben sie ja jetzt auch, hat Apple ja auch rausgebracht. Und das ist halt nicht das Final Cut vom Rechner, sondern halt auch wieder eine eigene Version mit eigenen Buttons, mit eigenen Reitern und so weiter im Groben und Ganzen. Aber das gefällt mir halt bei DaVinci Resolve schon sehr gut, dass es halt wirklich, das ist fast das ist vom Rechner. Das ist schon sehr nett. Und ich habe dann im Urlaub, so ein bisschen gebastelt, ein bisschen was gemacht und so. Auch das Datenhandling, wenn man Daten importiert, auch ganz cool gemacht und man geht gar nicht in die Fotorolle rein von iOS oder von iPadOS, sondern man geht wirklich in die Dateien-App rein, wo man Zugriff auf seine Dateien, Ordner hat, auf Netzwerkzugriff, auf Netzwerklaufwerke und so weiter. Wenn man einen Stick drin hat, hat er auch USB-C mein iPad, da kann ich vom Drehen eine Platte dran machen oder meinen Adapter von SD-Karte, von der Drohne zum Beispiel, kann ich direkt die Daten auf mein iPad ziehen oder halt auch vom iPad, von der SSD direkt bearbeiten. Na, also ich kann die SSD anstecken, halt cool, ja, und kann auf meine Drohnenvideos zugreifen und muss ich gar nicht aufs iPad ziehen, sondern kann an der SSD arbeiten. Also wie am Rechner wieder, ja. Und sehr schön, das hat mir einen sehr guten, war eine sehr coole Sache, eine sehr gute Erkenntnis, dass wir da doch schon so weit sind und es kann nur noch besser werden. Und da kommen wir schon auch in Regionen ran, wo ich sage, ich sehe es schon realistisch, dass man schon auch, dass ich ein, zwei Projekte schon auch jetzt mal wirklich realistisch, professionell, wie man es vom Rechner kennt, auch vielleicht mal am iPad mal irgendwie doch mal sehr mobil dann doch mal bearbeiten kann. Man kann auch die Projektdateien, aber man hat DAP-Files, man kann Projektdateien von DaVinci, vom Rechner, aufs iPad bringen und andersrum. Auch das geht. Ja.
Krass. Ja.
Also, super Erkenntnis, fast schon ein Pick.
Jetzt noch der M1-Prozessor dazu und dann geht's halt echt ab, ne?
Ja, also
nicht schlecht.
Schöne Erkenntnis. Könnt ihr mal ausprobieren.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe auch ein Pick mitgebracht und zwar heute habe ich mich an meine Steuer fürs letzte Jahr dran gesetzt. Die habe ich schon vorbereitet gehabt. Heute musste ich alles eintragen und ich mache die Einkommenssteuer immer ganz gerne mit dem VISO-Programm. Deswegen ist das auch heute mein Pick. Ich kann immer die Daten vom Vorjahr übernehmen, sehe schon, wo ich was eingetragen habe, wo ich was ergänzen muss. Mir werden Hilfestellungen angeboten, mir werden Fehler angezeigt. Deswegen mein Pick heute, VISO 2023, ist auch unten verlinkt. Wer noch kein Programm für die Steuer hat oder mal noch ein neues ausprobieren will, weil er nicht zufrieden ist mit seinem jetzigen, schaut es euch mal an.
Ja, sehr gut. Ich picke einen Steckdosenwürfel. Und zwar hatte ich den Umstand mehrfach jetzt, einmal in der Küche in unserer neuen Wohnung und in meinem Büro, in meinem Lager hinter mir, dass ich zu wenig Steckdosen habe und ich die irgendwie jetzt nicht nur einfach über Mehrfachstecker vermehren wollte, sondern ich hatte zwei Steckdosen. Einmal konnte ich dann mit einer Mehrfachsteckdose Strom woanders hinbringen, das war wichtig. Und auf der anderen Steckdosenseite habe ich jetzt so einen Würfel eingesteckt, der hat dann an der Oberseite eine Schuko, an der linken, an der rechten Seite in Schuko, an der Unterseite in Schuko. Also mache ich aus einer Steckdose 4 Schukos.
Ja.
Und auf der Frontseite habe ich ein oder zwei USB-C. Mal kurz selber gucken. Ein oder zwei USB-C und 3 USB-A-Anschlüsse.
Cool.
Ein USB-C und 2 USB-A-Anschlüsse. Genau. Und das ist eigentlich ein sehr nettes, super Ding. Kostet auch nicht so viel, kostet 25 Euro auf Amazon. Ich habe es euch unten verlinkt. Da gibt es auch verschiedene Ausführungen, also verschiedene Farben auch davon. Ich habe das in weiß genommen. Habe ich jetzt einmal in der Küche. Da kann man dann auch mal schnell ein Handy einstecken. Oder auch für die Küchengeräte, weil eine Steckdose langt in der Küche halt nicht für Kaffeemaschine, doof, ja. Mixer und so weiter. Und dieser 4er-Würfel, der passt auch, der macht es ganz schön. Wenn ich da jetzt eine Mehrfachsteckdose hätte, wäre es schon ein bisschen hässlich.
Ja, ist so ein langes Kabel mit dabei und alles.
Genau, jetzt habe ich entsprechend der Fliesen einfach einen weißen Würfel aus dieser Steckdose gemacht. Und da kann man super schnell einfach was einstecken. Also, dieser Steckdosenwürfel für 25 Euro bei Amazon. Link findet ihr unten in den Shownotes.
Sehr hübsch, sehr hübsch. Dann würde ich sagen, wir schließen die Folge 139 für heute ab. Jetzt hast du doch ziemlich viel geredet, obwohl du meintest, du bist müde und deine Stimme ist angeschlagen.
Ja.
Zwischendurch dachte ich mir so, ja, also führen muss ich da nicht mehr viel. Johannes schmeißt einfach die Sendung heute. Dafür kann ich dann wann anders mal wieder mehr übernehmen.
Sehr gern. Und ich sage euch, also denen es jetzt nicht gefallen hat, was ich gesagt habe, oder ihr zu viel geredet habt, ich verspreche euch, nächstes Mal wird es besser. Anders. Und denen es gefallen hat, euch verspreche ich, ich rede nächstes Mal wieder genauso viel. Also ihr bekommt alle, was ihr braucht.
Schaltet auf jeden Fall ein zu 140 von Z.5, wahrscheinlich in 2 Wochen.
Genau, bleibt auf jeden Fall dabei. Euch einen schönen Abend oder morgen.
Ciao, ciao.